Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kennst du das? So richtig Kohldampf, einen Bärenhunger, vielleicht nach einem langen Arbeitstag wenig gegessen. Man kommt nach Hause, man möchte nur noch eins, sich den Bauch so richtig vollschlagen. Also ich persönlich kenne das gut. Ich selbst bin nicht ich, wenn ich hungrig bin. Meine Frau kann das bestätigen. Dann renne ich durchs Haus und gucke, was ich verschlingen kann. Ich könnte meine Frau fragen, sie weiß davon zu berichten. Und normalerweise habe ich mich im Griff. Also so schnell werde ich nicht zur Diva. Aber wenn ich so richtig Hunger bekomme, dann kann auch schon mal die Stimmung kippen. Kennst du das? Also wenn der Magen knurrt im wortwörtlichen Sinne. Unser Körper hat Bedürfnisse. Und es ist völlig natürlich, und die Mediziner und Biologen können uns wahrscheinlich auch erklären, warum die Laune sinkt, wenn unser Körper Hunger hat. Da kann man schon mal zickig oder aggressiv werden. Meine Tochter Elina ist jetzt 4 Monate alt. Wer sie schon mal gesehen hat, der weiß, sie ist eine total fröhliche Madame. Sie lacht mit dem wunderschönsten Lächeln, einfach nur süß. Und mir wird natürlich da das Herz warm, wenn ich das sehe. Aber wehe, sie hat Hunger. Ich sage euch, dann wird sie zur Furie. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und ich finde, Snickers hat das wunderbar erkannt. Die Botschaft ist ganz simpel. Du bist hungrig, in deinem Leben ist ein ungestilltes Bedürfnis. Und weil du hungrig bist, bist du nicht selbst. Du bist nur noch ein Zerrbild deiner selbst. Der Hunger verfälscht dich. Du entwickelst dich zu einer zickigen Diva. Aber kein Problem. Wir haben die Lösung für dich. Tada, ein Snickers. Willst du wieder du selbst werden? Iss ein Snickers. Werde ich sofort tun. Tut mir leid. Herrlich. Schmeckt richtig gut. Wow. Habe ich heute Morgen noch bei der Tankstelle besorgt, ganz schnell. Merkt ihr das? Es wirkt. Was für eine Verwandlung. Und schwuppdiwupp bin ich wieder ich selbst. Genial, oder? Nur so am Rande, so funktioniert Werbung. Suggeriere einen Mangel und dann biete das perfekte Mittel an, die perfekte Lösung, das Allheilmittel. Und damit triffst du den Nerv des Menschseins. Warum? Weil wir Menschen von Natur aus Bedürfnisse haben. Und diese ungestillten Bedürfnisse, die wir haben, machen uns unzufrieden. Und ich sage euch, unser Unzufriedenheitsgefühl ist absolut zuverlässig. Darauf setzt die gesamte Werbebranche. Die Unzufriedenheit ist der stärkste Kaufmotivator. Schaffe ein Bedürfnis. Sehen Sie, Ihr Bett ist voller Milben. Mit einem normalen Staubsauger bekommen Sie die da nicht weg. Und dann biete die perfekte Lösung an. Ich hätte da was für Sie. Dieser Staubsauger ist die Lösung für alle Ihre Probleme. Und so wird man reich. Und die Politik hat dieses Spiel auch verstanden. Schaffe ein Bedürfnis. Entschuldigung, der Snickers hängt noch irgendwo. Sage den Leuten, wie schlecht es ihnen geht und wer schuld ist. Und dann biete die perfekte Lösung an. Wählt mich zum Kanzler und ich verspreche euch Brot und Spiel für alle. So wird man Kanzler. Schaffe ein Bedürfnis und biete die perfekte Lösung an. Und wir alle leben in dieser Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und zwischen Wunsch und Wirklichkeit, da klafft eine Lücke. Und in dieser Lücke wohnt ein Wesen, es heißt Sehnsucht. Und die Sehnsucht in uns hat einen unbändigen Hunger. Hunger nach allem, was uns befriedigt, was uns satt machen kann, was unsere Bedürfnisse stillt. Und das Anliegen der Sehnsucht in uns, die in uns wohnt, ist, diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu schließen. Und solange da diese Lücke ist, wird dieses Wesen uns nicht in Ruhe lassen. Das ist menschlich. Das ist normal. Jeder kennt diese Lücke in seinem Leben. Warum erzähle ich das alles? Weil die Werbung von Snickers eine tiefe geistliche Wahrheit ausdrückt, wie ich finde. Und das war bestimmt nicht die Absicht der Werbemenschen, die das produziert haben. Aber besser kann man die Botschaft eigentlich nicht ausdrücken. Wenn man sie auf den Glauben bezieht, dann würde sie so lauten: Du bist nicht du, wenn du ohne Gott bist. Und ich weiß, das mag eine ziemlich steile These sein. Und sie passt nicht unbedingt in unsere moderne, aufgeklärte Welt. Ja, also mit Snickers, damit komme ich klar, das kann ich einordnen für mich. Aber wenn es um Gott geht, dann wird es grundsätzlich, dann wird es existenziell. Und trotzdem möchte ich diese These im Raum stehen lassen. Warum? Weil genau das die Botschaft der Bibel ist. Ohne Gott ist der Mensch unvollständig. Ohne Gott klafft in mir eine tiefe Lücke. Und in dieser Lücke wohnt ein Wesen, und dieses Wesen heißt Sehnsucht. Und dieses Wesen sehnt sich nach Sinn im Leben. Es sehnt sich nach Antworten. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Daseins, meines Lebens? Und zu guter Letzt, gibt es Gott? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit diesen Fragen beschäftigt hast. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und wenn noch nicht, dann darf ich prophezeien, diese Fragen werden kommen. Diese Fragen sind vielleicht nicht immer präsent, aber diese Fragen sind für unser Leben unausweichlich. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich da? Und gibt es Gott? Und letztlich könnte man sagen, diese Fragen, diese Sinnfragen unseres Menschseins machen uns zu Menschen. Nichts und niemand auf dieser Welt stellt diese Fragen. Nicht die Tiere, nicht die Menschen, nicht die Pflanzen, nicht sonst irgendeine andere Materie. Diese Fragen stellt nur der Mensch. Der Mensch allein fragt nach dem Sinn des Lebens. Und wisst ihr, was unsere Sinnfragen deutlich machen? Das ist meine persönliche Überzeugung, dass wir von Natur aus spirituelle Wesen sind. Wir sind so gestrickt. Wir suchen nach Sinn in unserem Leben. Wir fragen uns, warum bin ich da? Und manch einer könnte jetzt Einspruch erheben, und ich kann das verstehen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch unangenehm, das zu hören. Aber ich möchte sogar eine draufsetzen. Ich behaupte, im tiefsten Inneren eines jeden Menschen hat jeder Mensch die Sehnsucht nach Gott selbst. Eine ziemlich steile Behauptung. Aber ich bin davon überzeugt. Warum? Ganz simpel, weil wir nach Gott fragen. Weil es eine Menschheitsfrage ist, gibt es Gott oder nicht? Und kein Mensch kommt an dieser Frage vorbei. Und das Faszinierende ist, ob jemand dabei an Gott glaubt oder nicht, das spielt keine Rolle für diese Frage. Die Sehnsucht nach Gott ist in uns allen angelegt. Das macht uns Menschen aus. Der Autor Julian Barnes, ein britischer Autor, hat diese Sehnsucht nach Gott einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Und man muss wissen, dieser Autor selbst bezeichnet sich als glücklichen Atheisten. Und was sagte er? In einem Buch schreibt er: Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und ich finde, dieser Satz ist so tiefsinnig und drückt diese menschliche Sehnsucht aus. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und tiefsinniger kann man das gar nicht ausdrücken. Was für ein Zeugnis, ja, aus dem Mund eines, der gar nicht an Gott glaubt. Und wenn ich gefragt werde, was schon mal passiert, woher weißt du, dass es Gott gibt? Dann würde ich diese Antwort geben: Das ist mein aktueller Stand. Ich würde sagen, ich kann Gott nicht beweisen. Aber Gott hat überall in seiner Schöpfung Fingerabdrücke hinterlassen, Indizien, die für ihn sprechen. Und wisst ihr, welcher Fingerabdruck am eindeutigsten für Gott spricht? Das ist deine und meine Sehnsucht nach ihm. Da ist etwas in uns, das uns keine Ruhe lässt. Da ist etwas in uns, das uns nach ihm fragen lässt. Und diese hungrigen Wesen in uns tun alles, um diese Sehnsucht nach Gott irgendwie zu stillen. Und wir erleben das in unserem eigenen Leben. Wir suchen uns Ersatzgötter. Ein Snickers zum Beispiel. Oder ein Staubsauger. Der andere setzt auf den nächsten Kanzler. Vorgestern wurde der neue amerikanische Präsident Trump in den USA als neuer Präsident vereidigt. Und er ist total umstritten, selbst in den USA. Aber viele Menschen setzen all ihre Hoffnung auf ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr seine Antrittsrede gesehen habt. Er trat auf wie der Retter Amerikas. Und seine Anhänger feiern ihn als Retter Amerikas. Und natürlich in der Hoffnung, dass Trump ihre Bedürfnisse stillen wird. Diese Hoffnung ist immer damit verbunden. Wenn ihr mich fragt, das riecht verdächtig nach Ersatzgott. Und eigentlich ist es egal, wer oder was es ist. In meinem Leben kann alles zu einem Ersatzgott werden, solange es verspricht, meine tiefsten Bedürfnisse zu stillen, solange es verspricht, die Lücke zu füllen, die ich in mir habe. Und das Problem ist nur, es funktioniert nicht. Und auch Trump wird versagen, weil er diesem Anspruch nicht gerecht werden kann, die Lücke auszufüllen, die nur Gott ausfüllen kann. Nichts und niemand kann mein Bedürfnis nach Gott stillen. Nichts kann diese Lücke in mir füllen und mich komplett machen. Snickers kann es nicht und Trump kann es auch nicht. Und so sind wir gefangen in diesem unvollständigen Zustand. Du bist nicht du, wenn du ohne Gott bist. Das Gute ist, die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Es geht weiter. Wie geht es weiter? Wir beschäftigen uns seit Anfang des Jahres mit dem Thema Erneuerung. Wir haben es hier auch an der Wand stehen. Und es geht in dieser Predigtreihe um Gottes Anliegen, uns Menschen zu erneuern. Und heute geht es um ein neues Programm, das er uns geben möchte. Und ich möchte dazu aus dem Römerbrief lesen, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Kurz zur Erklärung, dieser Text gehört zu den bekanntesten Texten im Neuen Testament. Und er nimmt in dem Brief an die Römer eine zentrale Stellung ein. Man muss sich vorstellen, der Römerbrief besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 11, ist ein Theorieteil. Und der zweite Teil, 12 bis 16, ist ein Praxisteil. Und im Theorieteil geht es darum, dass Paulus beschreibt, was Gott für uns getan hat, nämlich, dass seine Liebe uns gerettet hat. Und im Praxisteil beschreibt Paulus, was es bedeutet, mit Gott zu leben, nämlich als Antwort auf seine Liebe zu uns. Und dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, steht genau in der Mitte und ist deshalb so zentral, weil er diese beiden Teile miteinander verbindet und ist sozusagen ein Scharnier zwischen Theorie und Praxis. Und natürlich auch inhaltlich sind diese beiden Verse total herausragend. Ich weiß, es ist auch sehr schwer zu verstehen und ich hoffe, dass ihr mir alle folgen könnt, weil der Text sehr tiefsinnig ist. Aber schauen wir uns den Text näher an. Paulus beginnt hier mit einer Aufforderung und er sagt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und ich möchte dieses Ermahnen etwas abschwächen. Das hört sich so nach Schimpfen an. Nein, das ist nicht Paulus' Absicht. Dieses Ermahnen könnte man auch beschreiben mit: Ich werbe darum, ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch motivieren durch die Barmherzigkeit Gottes. Und er schreibt diese Worte an die Gemeinde in Rom, an Christen, die Jesus Christus kennengelernt haben, von ihm gehört haben und sich auf ein Leben mit ihm eingelassen haben. Und er beginnt diese Verse mit der Barmherzigkeit Gottes. Mit der Barmherzigkeit Gottes. Und da knüpft er an den ersten Teil des Briefes an, nämlich an dem, was Gott für uns getan hat. Am Anfang steht Gottes Erbarmen, sein Mitleid mit uns Menschen. Und Gottes Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er unsere tiefsten Sehnsüchte stillen möchte. Und zwar die Sehnsucht nach ihm selbst. Ich liebe meine Frau. Nichts und niemand kann mein Bedürfnis nach meiner Frau stillen. Kein Foto, kein Liebesbrief von ihr, kein Geschenk, das sie mir macht. Es gibt nur eine einzige, die mein Bedürfnis nach meiner Frau stillen kann, und das ist meine Frau selbst. Ihr Lieben, so ist es mit Gott. Nichts und niemand kann unsere menschliche Sehnsucht nach Gott stillen, als er selbst. Und Ersatzgötter können da nicht mithalten. Das hungrige Wesen in uns sehnt sich nach dem Original. Wir brauchen Gott. Ohne ihn sind wir unvollständig. Und ihr Lieben, genau darin zeigt sich Gottes Barmherzigkeit, dass er unsere Sehnsucht sieht und sich auf unsere Sehnsucht einlässt, um unser tiefstes Bedürfnis zu stillen, um die Lücke in uns zu füllen, um uns wieder vollständig zu machen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht von Gott. Du bist du, wenn du mit Gott bist. Du bist du, wenn du mit Gott bist. Und stellen wir uns unser Leben wie ein Puzzle vor. Solange auch nur ein einziges Puzzleteil fehlt, ist es unvollständig. Und solange Gott in meinem Leben fehlt, das ist die Botschaft der Bibel, bin ich unvollständig. Ich brauche Gott, um komplett zu werden. Er ist das fehlende Puzzleteil in meinem Leben. Und solange Gott mir fehlt, finde ich keine Ruhe. Meine tiefste Sehnsucht bleibt unerfüllt. Der Kirchenvater Augustinus hat diese Sehnsucht einmal total treffend auf den Punkt gebracht, und ich finde, man kann es besser gar nicht sagen. Er sagte: Du Gott hast uns zu dir hin geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Kein Ersatzgott kann uns diese Ruhe schenken. Wir brauchen das Original. Hat jemand von euch schon mal von Dolores Hart gehört? Ja, ich habe irgendwas gehört? Nee? Vielleicht können wir einmal weiterklicken. Ich zeige euch ein Bild von ihr. Das ist Dolores Hart. Sie ist Priorin in einem Kloster in Connecticut. An sich könnte man sagen, nichts Besonderes. Und natürlich ist es beeindruckend, wenn jemand sich für ein Leben im Kloster entscheidet. Ja, es bedeutet, auf Freiheit und Besitz aufzugeben. Und ich habe Respekt vor jeder Schwester, die sagt, ich entscheide mich, auf Freiheit und Besitz zu verzichten und mein Leben ganz Gott zu widmen. Das beeindruckt mich. Aber diese Mutter Dolores hat eine ganz besondere Geschichte. Und wir reisen mal in die Vergangenheit, in ihre Vergangenheit, etwa in die 60er Jahre, und da gibt es ein zweites Bild. Damals hörte diese Frau noch auf den Namen Dolores Hicks. Ich weiß nicht, ob der Name euch geläufig ist, das ist schon so lange her, also meine Generation ist es nicht mehr, ich wusste es auch nicht. Ein Bild aus ihrer Jugend, eine wunderschöne Frau. Und jetzt kommt es: Anfang der 60er Jahre war Dolores Hicks die bestbezahlte Schauspielerin der Welt. Sie war berühmt, sie war reich, sie lebte im Glanz und Glamour. Hollywood lag ihr zu Füßen. Sie wurde über Nacht zum Star durch den Film Loving You, wo sie mit Elvis Presley gemeinsam vor der Kamera stand. Und eine großartige Karriere lag vor ihr. Aber nach 10 Filmen war Schluss. 5 Jahre später, nach ihrem Durchbruch, hängte sie ihre Karriere an den Nagel, löste ihre Verlobung auf, damals mit dem Kaufmann Don Robinson, und sie ging ins Kloster, um Nonne zu werden. Unglaublich. Man steht vor dieser Lebensgeschichte und fragt sich, wie ist das möglich? Das muss man sich mal vorstellen. Es wäre so, als würde Angelina Jolie ihre Karriere aufgeben, um ins Kloster zu gehen, um dort Nonne zu werden. Wie um alles in der Welt kommt jemand dazu, diese Karriere aufzugeben? Sie schildert, wie sie einmal vor dem Schminkspiegel stand, damals als Schauspielerin, und plötzlich hörte sie eine innere Stimme. Und sie hörte, wie die Stimme zu ihr sagt, innerlich: Das ist nicht dein Weg. Du wirst hier nicht glücklich, du weißt das. Das ist nicht dein Weg, du weißt, dass du hier nicht glücklich wirst. Und diese Stimme ließ sie nicht mehr los. Und sie machte sich auf die Suche, bis sie fand, was sie so sehnlichst gesucht hatte, ihr fehlendes Puzzleteil im Leben. Sie fand Gott. Und was Hollywood, was Ruhm, was Reichtum nicht konnten, fand sie bei ihm. Und in Gott erlebte sie, wie er ihre tiefsten Bedürfnisse stillt. Und sie sagt, nein, das Klosterleben ist nicht leicht. Gerade am Anfang war es extrem schwer. Aber, und ich fand diese Aussage total treffend, God is the bigger Elvis. Gott ist der größere Elvis. Sie hatte einen Schatz gefunden, den sie nicht mehr hergeben wollte. Und von nun an war es ihr Anliegen, dass Gott ihr Leben bestimmt. Er wurde zu ihrer höchsten Priorität und sie war bereit, alles für ihn zu opfern. Und so kehrt sie Elvis, so kehrt sie Hollywood den Rücken zu, um ins Kloster zu gehen, um ganz für Gott zu leben. Und diese Geschichte hat mich total berührt, total beeindruckt, vor allem deshalb, weil es eine wahre Geschichte ist. Ich habe mich selbst reflektiert und gefragt, wo stehe ich eigentlich? Wäre ich bereit, so eine Karriere aufzugeben für Gott? Mein Leben so für Gott zu geben? Denn genau das ist der Anspruch, das ist die einzige angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit. Paulus schreibt hier weiter, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und er beschreibt hier eigentlich das, was diese Dolores Hart gemacht hat. Sie hat ihr Leben geopfert für Gott. Und Gott zu finden, ist nur der Anfang eines neuen Weges, eines neuen Lebens. Jetzt geht es darum, dieses Leben mit Gott zu gestalten. Und Paulus verwendet hier ein ziemlich radikales Bild, wie ich finde. Er spricht von einem Opfer. Und jeder, der damals diesen Text gelesen oder gehört hatte, er wusste sofort, oder es klingelte bei ihm, aha, Tempel, Altar, Schlachtopfer. Das war sofort die Assoziation damals. Ein Altar, wo ein Tier dargebracht wird, geopfert wird. Und natürlich meint Paulus hier nicht, dass wir unser Leben selbst auf einem Altar darbringen sollen. Im Gegenteil, er schreibt hier von einem lebendigen Opfer. Denn genau darum geht es im Leben mit Gott. Sein Leben für Gott zu leben. Sein Leben mit Gott im Hier und Jetzt zu gestalten. Das Leben jetzt schon Gott unterzustellen, das ist der Punkt, ein lebendiges Opfer. Aber so wie man ein Schlachtopfer nur ganz opfern kann, ist eigentlich logisch. Ja, man kann ja ein Opfer nicht halb opfern. Wenn es tot ist, ist es tot. Man kann es nur ganz opfern. Und genauso ist mein Lebensopfer für Gott. Das ist der Anspruch, den Paulus hier hat, entweder ganz oder gar nicht. Ein halbes Leben für Gott ist Unsinn. Und so fügt Paulus hierzu, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ich finde das total interessant, diesen Gedanken. Paulus reduziert Gottesdienst nicht auf Gemeinde und auf die 2 Stunden sonntags im Gottesdienst oder möglicherweise noch im Hauskreis. Nein, er spricht vom Leben als Gottesdienst. Das Leben als Anbetung Gottes. Mit jeder Sekunde meines Lebens bete ich Gott an. Mit allem, was ich tue, gebe ich Gott die Ehre. Und es beginnt damit, dass ich Gott zum König in meinem Leben mache. Hier ist mein Leben, Herr. Nimm es in deine Hand. Mache damit, was du für richtig hältst. Es ist dein Leben. Das bedeutet es, sein Leben als Gottesdienst zu leben. Sich selbst voll und ganz unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Und das ist ein immenser Anspruch. Und ich muss sagen, ich ringe mit diesen Worten, weil man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Alles, was ich bin, alles, was mich ausmacht, lege ich Gott zu Füßen. Und Paulus beschreibt hier weiter, was das konkret bedeutet, sein Leben für Gott zu leben. Wir lesen am Ende von Vers 2, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wer mit Gott lebt, der fragt nicht mehr, was will ich? Wer mit Gott lebt, fragt, was will Gott? Was will Gott für mein Leben? Was will Gott aus meinem Leben machen? Das ist der neue Maßstab dieses neuen Lebens, das Gott uns schenkt. Nicht ich entscheide mehr über mein Leben, Gott entscheidet. Und sein Wille wird zu meinem Willen, nicht umgekehrt. Ich zwinge Gott nicht meinen Willen auf, sein Wille wird zu meinem Willen. Und das bedeutet es, für Gott zu leben, seinen Willen in meinem Leben zu erkennen und danach zu leben. Ganz simpel, auf diesen Satz gebracht. Aus meiner Sehnsucht heraus nach Gott, seinen Willen erkennen zu wollen und danach zu leben. Aber es ist schwerer, als man es so ausdrückt. Wisst ihr, was Gottes Wille für unser Leben ist? Wohin die Reise mit ihm führt, wohin das gemeinsame Leben geht? Gottes Ziel mit dir und mir ist es, dass wir werden, so wie er uns gedacht hat. Das steht am Ende unserer Reise. Dass wir zu der Person, zu dem Menschen werden, wie Gott uns gedacht hat. Michelangelo wurde einmal gefragt, wie er seine prächtige David-Skulptur geschaffen hatte. Und seine Antwort war: Ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann einfach alles weggemeißelt, das nicht David war. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Antwort. Ich habe in den Marmor geschaut und alles weggemeißelt, was nicht David war. Ihr Lieben, für Gott zu leben bedeutet, sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen, um am Ende der zu werden, wie Gott mich gedacht hat. Aber der, den Gott mich gedacht hat, der ist jetzt schon in mir angelegt. Gott schaut in mein Leben und er meißelt alles weg, was nicht ich bin, was nicht dem entspricht, wie er mich gedacht hat. Und ich kann mich nicht selbst ändern. Ich brauche Gott. Ich bin völlig auf sein Geschehen an mir angewiesen. Und damit komme ich eigentlich zu der entscheidenden Frage: Wie werde ich denn zu dem, wie Gott mich gedacht hat? Wie sieht das praktisch aus in meinem Leben? Oder anders ausgedrückt, weil es ist im Grunde nur dasselbe, das ist synonym: Wie erkenne ich, was der Wille Gottes für mein Leben ist? Der Wille Gottes für mein Leben ist am Ende, dass ich so werde, wie er mich gedacht hat. Was bedeutet das für mein Hier und Jetzt in meinem täglichen Leben? Und Paulus liefert hier die Antwort, einen Weg, wie das zu erkennen ist. Und er schreibt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch. Und das, darum geht's, durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Ihr Lieben, ein Snickers ist nicht in der Lage, mich zu verändern. Das Geheimnis der Veränderung liegt in einem neuen Sinn, in einer neuen Herzenshaltung, in einem neuen Denken, das Gott mir schenkt. Wer das Denken kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Menschen. Das Denken, unser Gehirn, unser Herz, das ist unsere Schaltzentrale. Von da aus werden wir komplett gesteuert. Wer das kontrolliert, kontrolliert den ganzen Menschen. Und Veränderung ist nur möglich, wenn wir Gott unsere Schaltzentrale überlassen. Veränderung geschieht, wenn wir unser Denken von Gott bestimmen lassen. Das bedeutet es, seinen Sinn erneuern zu lassen, damit ich der werden kann, wie Gott mich gedacht hat. Dafür brauche ich einen neuen Sinn, ein neues Denken. Und ich habe es mal beschrieben mit einem neuen Programm. Und zwar Gottes Programm. Und was macht Gott? Er programmiert uns unser Denken um. Er verändert uns oder er schenkt uns ein völlig neues. Und zwar ein Programm auf ihn hin zugerichtet. Ein Programm, das uns auf Gott ausrichtet. Und wir brauchen dieses Programm, um zu erkennen, was will Gott überhaupt von mir? Was ist sein Wille für mein Leben? Auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aber wie jedes Computerprogramm, und wer einen Computer zu Hause hat, der weiß das, wie jedes Computerprogramm muss auch unser geistliches Programm gepflegt werden. Es muss regelmäßig bereinigt werden, immer wieder braucht es Updates, hier und da müssen Viren entfernt werden. Was bedeutet das übertragen auf mein Leben mit Gott? Es bedeutet, dass ich jeden Tag neu mich auf Gott ausrichte und jeden Tag neu mein Denken von Gott bestimmen lasse. Und mein Denken wird geprägt von dem, was ich vor Augen habe, von dem, womit ich mich beschäftige, von dem, wo ich meine Zeit investiere. Es ist kein Geheimnis, ihr wisst es, ich bin Fußballfan. Mein Herz schlägt schwarz-gelb. Mein Herz schlägt schwarz-gelb und ihr wisst, welcher Verein das ist. Ich bin Fan und natürlich denke ich viel über Fußball nach, weil es mich begeistert. Das prägt mein Denken, ist klar, weil ich mich damit beschäftige. Ich liebe meine Familie, meine Kinder, meine Frau. Und natürlich denke ich viel über meine Familie nach, weil ich gerne bei ihr bin, weil ich Zeit mit ihnen verbringe. Das prägt mein Denken. Und ihr Lieben, für Gott zu leben, bedeutet Gott vor Augen zu haben. Zeit mit ihm zu verbringen. Es bedeutet, ihn immer wieder neu zu suchen, mich immer wieder neu auf ihn auszurichten, ihn zu suchen, um ganz nah bei ihm zu sein, mein Denken von Gott bestimmen zu lassen. Im Gebet, im Gottesdienst, im Lesen der Bibel, in der Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern. Und ich weiß, das ist mir bewusst, manch einer hört hier auf dem Appellohr. Und deshalb sage ich dir heute, bitte, 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 tue es nicht aus Pflichtgefühl heraus, um irgendeine To-Do-Liste abzuhaken. Da haben wir auch letzte Woche schon von gehört. Es geht nicht um du sollst, sondern entdecke neu die Sehnsucht nach Gott in dir und suche Gott aus dieser Sehnsucht heraus. Tue es aus deinem natürlichen, menschlichen Bedürfnis, Gott zu suchen, zu finden und zu begegnen. Noch einmal, in uns ist ein Wesen, das Sehnsucht nach Gott hat. Suche Gottes Nähe aus Liebe zu ihm, aus der Sehnsucht heraus, weil er dich liebt. Und vielleicht denkst du gerade, ich spüre gerade in meinem Leben keine Liebe. Wie bekomme ich neue Liebe und Leidenschaft für Gott? Und eigentlich ist es eine ganz einfache Antwort. Du fängst an zu lieben, womit du dich beschäftigst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man beginnt an, das zu lieben, womit man sich beschäftigt, wo man seine Zeit investiert, ganz bewusst. Deshalb sind auch Ehen zu retten, die schon ganz zerrüttet sind, weil man anfängt, sich wieder miteinander zu beschäftigen. Und dieses Bild hilft mir auch in meiner Beziehung auf Gott. Wie schaffe ich es, Gott neu zu leben, indem ich anfange, mich wieder neu mit ihm zu beschäftigen? Und das neue Programm lautet deshalb, und damit schließe ich, Gott vor Augen zu haben. Das wünsche ich dir. Amen.